Umkreis von Satz 3, 23. Der Satz sagt, dass jeder Hauptidealring faktoriell ist. Ausführlicher, wenn ein Ring die Eigenschaft hat, dass er integritätsbereit ist und dass jedes Ideal von einem Element erzeugt wird, dann ist dieser Ring faktoriell, hat also eine Zerlegung in Einheiten und irreduzierte Elemente für jedes Vermögen verschiedene und diese Zerlegung ist bis auf Reihenfolge und assoziierte Einheiten. Und wir haben letztes Mal angefangen, das zu beweisen. Es gibt zwei Dinge zu tun. Da es schon integritätsbereit ist als Hauptidealring, müssen wir wirklich nur diese Zerlegungseigenschaft zeigen. Also erstens, es gibt eine für jedes von null verschiedene Elemente und zweitens, die ist eindeutig, so gut es eben geht. Und wir beginnen mit der Existenz. Wir haben also überlegt, was würde passieren, wenn wir ein Element hätten im Ring, das nicht null ist und das keine solche Zerlegung besitzt. So sind wir auf die Menge n gekommen. N ist die Menge aller Ringelemente, die nicht null sind und die nicht eine Zerlegung in Einheiten und Irreduzible haben. Ein solches Element gibt es nach unserer Annahme, das heißt, die Menge n ist nicht leer. Gleichzeitig gibt es aber auch Elemente, die sehr wohl eine Zerlegung haben, zum Beispiel Einheiten und Irreduzible. Das ist die Menge p und dann kann man den ganzen Ring schreiben als n vereinigt mit p vereinigt mit der Menge, die nur 0 enthält. Das ist eine bestimmte Vereinigung. Und letztes Mal haben wir uns ein paar Sachen überlegt. Wir haben uns überlegt, dass das Produkt von zwei Elementen aus p wieder in p liegt und wir haben uns überlegt, dass Elemente aus n Teiler besitzen, die auch aus n kommen und die nicht Einheiten oder zu dem Element assoziiert sind. Auf die Art und Weise werden wir uns gleich eine Idealkette basteln, die das verletzt, was wir im Lemma 3.22 gezeigt haben. Das ist jetzt die Idee. Bevor wir weitermachen und 1 und 2 benutzen und diese Idealkette hinschreiben, was für Fragen haben Sie zu dem, was ich gerade noch mal kurz wiederholt habe? Keine. Dann schnappen wir uns jetzt einen x aus n. Nach Annahme gibt es 1. Und jetzt ist Skript n die Menge aller Ideale der Form y mal r, wobei y aus n ist und ein Teil davon x und keine Einheit und auch nicht assoziiert zu x. So, was machen wir jetzt? Wenn wir uns ein solches Element schnappen, die Menge Skript m ist nicht leer, das wissen wir aus der 1, 2. 2 als n. Nicht leer. Und wenn ich mir ein Element aus Skript n hernehme, dann erzeugt das ein Ideal von r, das echt größer ist, also echt das umfasst, was von x erzeugt wird. Jetzt kriege ich also ein Ideal, ausgehend von x mal r, kriege ich ein neues Ideal, was das echt umfasst. Jetzt nehme ich mir y her. Y ist auch ein n. Jetzt wende ich wieder Eigenschaft 2 an. Ich finde einen Teil davon y. Der keine Einheit ist, nicht dazu assoziiert, auch in n liegt und ein wiederum noch größeres Ideal erzeugt. Und so mache ich weiter. Ich finde immer neue Teiler, die immer alle aus n kommen müssen und die immer noch größere Ideale erzeugen. Und auf die Art und Weise kriege ich so eine Art aufsteigende Kette von Idealen, wo nie Feierabend ist. Die werden immer größer, immer größer und immer größer. Und das geht nicht. Das steht in Lemma 3.22. Zwei Schritte hin und sagt dann und so weiter. Ich habe jetzt mit y angefangen, das ist sozusagen y0. Als nächstes kommt ein y1. Thank you. Prinzip einigermaßen einleuchtend. Ausgehend von einem Element in N finden wir immer neue Teiler und die Ideale werden immer größer, weil diese Elemente, die wir finden, nicht zu dem vorherigen assoziiert sind. Das heißt, es sind echte Teiler und die erzeugen dann immer größere Ideale. Und jetzt kommt ein Widerspruch zu Lemma 3.22. Der Widerspruch, den wir jetzt gesehen haben. Na, der kommt von der Annahme, die an der Tafel steht oben. Wir haben angenommen, dass es ein Element gibt in R ohne 0, ohne Zerlegung. Und so haben wir angefangen. Deswegen haben wir diese Ideale gefunden. Das heißt, der Widerspruch zeigt, dass es ein solches Element eben doch nicht gibt. Und damit haben wir jetzt die Existenz von Zerlegungen in Einheiten und Irreduzible von allen von 0 verschiedenen Elementen im Ring. Und jetzt ist noch die Frage, kriegen wir diese Eindeutigkeit, die wir gerne haben wollen? Dieses Wort Zerlegung, was ich immer benutze, das ist eine Abkürzung für Zerlegung in Einheiten und Irreduzible als Produkt. Zeug mit Teilen. Gut, nehmen wir uns also zwei Zerlegungen her. Ich habe gesehen, dass man im Buch diese Produktschreibweise nicht gut erkennt. Da sind die Punkte häufig unten. Ich mache in der Tafel mal lieber in die Mitte und die waren in unserem Manuskript auch ursprünglich in der Mitte. Ich habe heute erst gesehen, dass da das wirklich stört, dass sie so unten sind und das tut mir leid. Aber ich hoffe, dass man aus dem Kontext immer erkennt, dass da Produkte von Elementen gemeint sind. Okay, wir nehmen uns ein B aus dem Ring her, nicht gut. Und jetzt schreiben wir das B zweimal als Produkt einer Einheit mit irreduziblen Elementen. Das heißt, wir nehmen uns ganz kurz her. M aus N0. Zum Beispiel. Da ist der Spezialfall mit dabei, dass B eine Einheit ist. Deswegen steht hier NM aus N0. Wenn N oder N0 ist, dann habe ich einfach gar keins von diesen Irreduziblen, dann steht da nur eine Einheit. Das ist auch erlaubt. Ja, und das wollen wir jetzt zeigen. Wir wollen zeigen, L und M sind gleich. Das heißt, die Anzahl der irreduziblen Elemente, die ich brauche, ist dieselbe auf beiden Seiten. Und die Elemente, die ich da benutze, können auch nicht zu unterschiedlich sein. Genauer gesagt, P1 muss assoziiert sein zu einem von den Qs und so weiter, bis hin zu PN, das muss auch assoziiert sein zu einem von denen. Und genauso könnte man es umgekehrt machen. Es werden also bis auf Assoziierte die gleichen irreduziblen Elemente benutzt und auch die Anzahl ist dieselbe. Und ein Spezialfall ist, dass B eine Einheit ist. So, wie machen wir das? Angesichts dessen, dass wir hier endlich viele solche irreduziblen Faktoren haben, können wir Induktion machen über die Anzahl, die wir brauchen. Da schnappe ich mir jetzt die linke Seite, mache Induktion über n. Und der langweilige Fall, den wir deswegen auch nicht explizit betrachten, ist der, dass hier links überhaupt kein irreduzibles Element steht. Dann ist b eine Einheit. Und dann kann hier rechts auch nichts stehen, denn wenn da was irreduzibles wäre, dann wäre das ein Teiler einer Einheit, aber Teiler von Einheiten sind Einheiten, Übungsaufgaben. Und Einheiten und irreduzible Elemente, also es ist nichts gleichzeitig irreduzibel und eine Einheit, das geht nicht. Heißt also, wenn n gleich 0 ist, dann muss n auch gleich 0 sein und dann sind e und e' gleich, b ist einfach selber eine Einheit. Das ist der ganz langweilige Fall, den nehme ich nicht als Induktionsanfang, sondern als Induktionsanfang, nehme ich erst einen interessanten Fall, wo man sieht, n gleich 1. Dass Q1 E oder P1 teilt und dass es E nicht teilt, weil E eine Einheit ist. Wer möchte, dass ich das ergänze? Jetzt kann ich es noch machen. Okay. Teilt Q1 nun P ein oder E? keine und die zu P1 assoziierten Elemente. Nicht jetzt, sondern somit. Dann ist Q1 assoziiert zu P1. Hier benutze ich die Irreduzibilität von P1. Und dann gucken wir uns die Gleichung mal an. Da steht jetzt E mal P1 gleich B gleich das hier. Und da steht ein Ding auf beiden Seiten, von dem wir wissen, das war nicht beabsichtigt. Da steht ein Element, wo war ich, von dem wir wissen, auf der einen Seite steht P1, auf der anderen Seite steht Q1, die sind miteinander assoziiert und die stehen da in solchen Produkten. Das ist genau das, was wir bei der Kürzungsregel machen, in Integritätsbereichen, Lemma, was auch immer, 2, 5, Teil B oder so, ich gucke gleich nach. Da können wir jetzt dieses Element, was da steht, sozusagen wegkürzen. Also wenn das eine zu dem anderen assoziiert ist und wir da was wegkürzen, dann bleiben die Sachen, die übrig sind, assoziiert. Das geht, weil R ein Integritätsbereich ist. Wie formulieren wir denn jetzt eine vernünftige Induktionsvoraussetzung? Irgendwie möchte ich von n-1 zu n kommen. Ich möchte also jetzt sowas sagen wie, naja, für Produkte, bei denen n-1 irreduzible beteiligt sind, da soll die Eindeutigkeit schon so sein, wie wir das wollen. Irgend sowas müssen wir jetzt hinschreiben. Denn so wird es ja gleich laufen. Wir werden wieder irgendwie versuchen, auf der linken Seite einen der Faktoren loszuwerden, haben dann etwas, wo n-1 irreduzible beteiligt sind und wollen, dass man da die Eindeutigkeit schon hat. Ja, dann werden wir mal kreativ. Weil das ja keine wirkliche Eindeutigkeit ist, sondern nur bis auf Reihenfolge und Assoziierte. Loswerden. Okay, die haben wir schon gesehen. jetzt haben wir die Gleichung da oben. Wir wollen Pn loswerden und machen das, indem wir sagen, naja, Pn teilt die linke Seite, das sehen wir in der Gleichung, teilt also b, teilt also die rechte Seite. Und jetzt kommt wieder das Argument von vorhin, Pn ist irreduzibel, also prim, das sind wir dann Hauptidealen. Pn teilt jetzt auf der rechten Seite mindestens einen der Faktoren. Und es ist nicht die Einheit, die spricht, sondern es ist irgendwas anderes. Und dann können wir zum Beispiel sagen, Pn teilt Qm. Wir nummerieren die so hin, dass das passt. Sind. Und jetzt möchte ich nur die Gleichung richtig rum hinschreiben. Blablabla, habe ich euch schon erzählt. Pn gleich E0 mal Qm. Dann kriegen wir eine neue Gleichung. Na gut, und das einzige andere, was wir weggenommen haben, das waren Pn bzw. Qm. und die sind auch zueinander assoziiert. Und damit haben wir dann alles gezeigt. Das war's. Irgendwas habe ich jetzt noch gesagt, aber nicht hingeschrieben. Ich muss kurz nachdenken. Achso, ja, da oben steht noch die Gleichung, dass Pn und Qm assoziiert sind. Das ist das Letzte, was noch fehlt. Dann habe ich alle Elemente P1 bis Pn und auch alle Elemente Q1 bis Qm verarztet. Dass nicht nur diese Produkte seltsam aussehen, daran gewöhnt man sich, sondern da steht auch in dem Beweis mindestens einmal der Index K statt M. Das habe ich inzwischen in dem Mathe-Treffpunktbuch schon mit Bleistift probiert. So, was brauchen Sie noch? Wo haben Sie noch Fragen? Was soll ich nochmal erklären? Nochmal anders, nochmal langsamer. Was auch immer. Was brauchen Sie? Gut, ich brauche eine gewisse Tafel. Wir nähern uns tatsächlich schon dem Ende von Kapitel 3. Ganz erstaunlich, aber wir haben schon fast alles, was wir so an allgemeiner Ringtheorie entwickeln sollten. Das feiern wir jetzt noch ein bisschen. Und dann kommen Polynomringe. So, was feiern wir denn jetzt noch? Na, erstens können wir jetzt ein für alle Mal festhalten, dass in faktoriellen Ringen Prim und Irreduzibel dasselbe bedeuten. So, da steht's und wir haben ja schon einen Satz vom Beginn des Kapitels. Da kriegen wir die eine Richtung geschenkt und müssen uns nur die andere anschauen. Philosophische Bemerkung: Wir wissen zwar noch nicht, dass hauptideale Ringe und faktorielle Ringe nicht dasselbe sind. Jeder hauptideale Ring ist faktoriell, aber umgekehrt wissen wir das nicht. Das heißt, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass das verschiedene Klassen sind. Und wenn das so ist, dann sind bisher die faktoriellen Ringe sozusagen die besten und die allgemeinsten, von denen wir dann nach diesem Lemma wissen, dass da die Begriffe Prim und Irreduzibel zusammenhängen. Und die, wenn ich jetzt dabei bleibe bei dem Bild, dann die kleinste Klasse, bei der wir das wissen, also die mächtigste, das sind die euklidischen Ringe. Ich weiß nicht, ob Sie da ein Bild vor Augen haben, aber ich stelle mir das immer so vor, die euklidischen Ringe sind so die ganz, ganz starken, da hat man ganz klare Eigenschaften, man kann wahnsinnig gut rechnen, man hat viel Technik zur Verfügung das ist so ein enger Bereich. Und dann kommen die Hauptideelle Ringe, das sind schon ein paar mehr. Dann kommen ein paar faktorielle Ringe noch dazu, die keine dieser anderen schönen Eigenschaften haben. Und dann ist in meinem Empfinden tatsächlich eine recht große Lücke zum nächsten Teil, wo dann die Integritätsbereiche kommen. Nach meinem Gefühl gibt es ziemlich viele Integritätsbereiche und im Vergleich dazu deutlich weniger faktorielle oder euklidische Ringe und sowas. Und dann noch viel weiter draußen sind die Ringe, die halt so rumlaufen. Also die kommutativen Ringe mit 1 oder die nicht mal kommutativ sind oder keine 1 haben, auf einmal ist es halt ganz wild. Und je näher man dran ist, desto mehr kann man rechnen, je weiter man weg ist, desto komischer sind die Ringe. Okay, Satz 2.6 sagt, wir müssen nur eine Richtung zeigen. Das heißt, ich nehme einfach diese Bezeichnung. Zeige ich nochmal, dass ein Element prim ist? hingeschrieben, was ich gerade mündlich erklärt habe. Wir betrachten Zerlegung von C, A und B in Einheiten und Irreduzible. Und wir wissen, dass es in diesem Ring geht, denn er ist faktoriell. Und wenn man das dann hinschreibt, dann liefert diese Gleichung zusammen mit der Eindeutigkeit der Zerlegung, dass man das P auf der rechten Seite sehen muss. Und dann muss man es bei A oder bei B sehen. Oder von mir aus auch bei beiden. Insbesondere ist also P assoziiert zu einem irreduziblen Teil von A oder von B. Und das heißt, dass P selber ein Teil von A oder von B ist und damit sind wir fertig. Dann kommen wir schon zum letzten Resultat für Kapitel 3 hier in der Vorlesung. Wir überlegen uns jetzt, was der Begriff Teilerfremdheit macht, wie diese Eigenschaft sich in faktoriellen Ringen verhält. Denn wenn wir jetzt an Z denken, dann ist die Eigenschaft, teilerfremd zu sein, ziemlich stark und man kann da gut mit rechnen. Wir werden sehen, dass es in faktoriellen Ringen auch genauso geht, wie man das aus Z kennt. Und das wird später mal wichtig, wenn wir später über Gleichungen und solche Sachen reden, Lösen von Gleichungen, dann kommen da auf einmal haufenweise so Tricks aus unserer Werkzeugkiste, die wir vorher gesammelt haben und die gar nicht so aussahen, als ob sie was damit zu tun haben. Wen stört das, dass das da ist? Wer möchte, dass ich das da wegnehme? Stört keinen. Okay, kommt später was Neues hin. Dann lasse ich das nämlich kurz an. Lemma 3,25. Hier bleibt der Ring faktoriell und wir nehmen uns haufenweise Elemente hier.
Können wir doch noch
effizienter machen. Sei B aus R, da habe ich den Buchstaben nämlich gleich, sei B aus R teilerfremd zu all diesen A's, also zu A1 jeweils. Also gemeint ist, B soll teilerfremd sein zu A1 oder anders gesagt, B und A1 sind im Ring teilerfremd und so weiter, bis hin zu B und AN sind teilerfremd. Das heißt, ich meine wirklich immer die Einzelnen. Ich meine nicht die ganzen A's zusammen mit B, sondern ich meine B mit jedem einzelnen A. Das ist ein Unterschied. Deswegen sage ich das jetzt dreimal. So, B soll zu all diesen einzelnen A's teilerfremd sein, in R. Und dann wollen wir zeigen, dass B dann auch zum Produkt von diesen A's teilerfremd ist. Sind in R. Was muss ich dafür tun? Ja.
Jedes gemeinsame GGT ist eine Einheit.
Genau, jeder GGT ist eine Einheit. Oder noch allgemeiner gesagt, alle gemeinsamen Teiler sind Einheiten. Ja, vielen Dank. Das müssen wir ja gleich zeigen, deswegen wiederholen wir das schon mal. Und Aussage B, das geht quasi in die andere Richtung. Da, ich sage das jetzt extrem umgangssprachlich, das ist für Ihre Vorstellung. Wenn man Elemente in einem Ring hat, bla bla bla, nicht alle Null und so weiter, dann ist es möglich, sozusagen einen GGT rauszukürzen und dann neue Elemente zu bekommen, die Teil davon sind. Ganz umgangssprachlich gesagt. Das ist die Idee von Teil B. Und das braucht man manchmal. Manchmal stören GGTs und dann wird man die los mit dem Teil B hier. Wenn Sie die Rechnung in Z machen würden, dann wäre es wahrscheinlich ganz einfach. Sie könnten benutzen, dass es den Körper Q gibt, indem man mit dem multiplikativen Inversen von T multiplizieren kann, dann steht das alles sofort da. Aber Vorsicht, wir arbeiten in einem Ring. Es gibt im Allgemeinen keine multiplikativen Inversen. Wir müssen uns da wirklich was einfallen lassen. Das ist also eine Aussage, die einfach aussieht, wenn man an Z denkt, die aber in einem allgemeinen faktoriellen Ring ein bisschen schwieriger zu beweisen ist. Und das Tolle ist, wir haben sie halt trotzdem. Man kann das überhaupt zeigen. Und wir wissen das später zu schätzen, hoffentlich, wenn wir zum Beispiel mit Polynomen rechnen. Polynomringe sind nämlich häufig sehr schön und sehr angenehm zum Arbeiten, aber die verhalten sich längst nicht immer so wie der Ring Z der ganzen. Es gibt einiges an Rechenregeln, was man da gerne hätte, was man in manchen Polynomringen hat, aber halt nicht in allen. Und wenn man dann wenigstens zeigen kann, dass diese Polynomringe faktoriell sind, dann hat man wenigstens noch all diese Rechenregeln und diese Tricks, die wir uns jetzt gerade erarbeiten. Okay. Machen wir uns das Leben ein bisschen einfacher. Streng genommen müsste ich jetzt sagen, ich fange immer an mit einem Element bzw. mit zwei, damit da was Sinnvolles steht und dann mache ich Induktion. Aber Induktion können wir und deswegen sage ich, ich zeige das immer nur für 2. Ich zeige es also jetzt für B und für A1, A2 und gehe davon aus, dass Sie selber per Induktion sehen können, wie das dann weitergeht, wenn es mehr sind als 2, genauso bei Aussage B. T ist nicht 0, denn wenn T 0 wäre, dann wären B und A1 und A2 auch. stimmt gar nicht. Ah, alles klar. Na, dann wäre B0, das ist ein Problem. Achso, ja, es ist der Teilerfang zu A1, A2, dann wären das sofort Einheiten, ja, okay. Der Fall T gleich 0, den müssen wir uns nicht näher angucken. Ich will darauf hinaus, dass in dem Moment, wo T keine Einheit ist, wir dann wissen, dass T weder 0 ist noch eine Einheit. Und Elemente, die nicht 0 sind und auch keine Einheiten, sind in einem faktoriellen Ring immer durch irgendwas irreduzibles teilbar. Das ist auch so eine Eigenschaft, die man geschenkt kriegt im faktoriellen Ring. Alles, was nicht 0 ist, hat ja eine Zerlegung. Und wenn das Ding keine Einheit ist, dann kommt da irgendwas irreduzibles vor. Jetzt existiert also ein irreduzibles Element, Q meinetwegen, aus R, das ein Teiler von T ist, wenn ich annehme, dass T keine Einheit ist. Das sollte ich noch hinschreiben. Ich schreibe hin, angenommen T sei keine Einheit. Was man machen kann. Man kann nochmal die Zerlegung benutzen in Einheiten und Irreduzible. Man kann aber auch einfach sagen, naja, Q teilt A1 mal A2, das ist ein Produkt. In einem faktoriellen Ring ist jedes irreduzible Element prim. Q teilt jetzt also einen der beiden Faktoren, mindestens einen davon, und ist dann ein gemeinsamer Teiler von B und A1 oder von B und A2. Und beides ist nicht erlaubt, denn B und A1 sind teilerfremd nach Voraussetzung und B und A2 auch. Das heißt, da kann es keinen irreduziblen gemeinsamen Teiler geben. Das ist noch so ein Trick. Wir haben vorhin wiederholt, was teilerfremd heißt. Nicht teilerfremd zu sein, heißt dementsprechend, dass es ein irreduzibles Ringelement gibt, was die beiden Leute teilt. Das haben wir sozusagen hier benutzt. Jetzt kommt also, was auch immer, Lemma 3, 24.
Ja.
Genau. Mit Lemma 3, 24. Oder A2. Und immer noch B, das schreibe ich hin, damit man sieht, dass es ein Widerspruch zur Voraussetzung wird. Das widerspricht der vorausgesetzten Teilerfremdheit. So, was haben wir hier jetzt? T war doch vorausgesetzt als GGT von A1 bis AN. Und wir haben jetzt nur zwei Elemente, A1 und A2. Und wir hatten irgendwo stehen, Lemma 3.19, dass man GGTs in Hauptideal
Gabrielle. Moment. Vielleicht geht das gar nicht. Augenblick. Ich wollte jetzt so was Schönes machen, wollte so eine Linearkombination hinschreiben und jetzt zweifle ich gerade an mir. Ah, Mist, das haben wir nur in Hauptidealringen. Okay, ich gebe mir 30 Sekunden oder 60, um mir kurz zu überlegen, ob mir spontan was anderes einfällt. Dann muss ich drüber nachdenken und das nachliefern. Und entweder mache ich das in der nächsten Vorlesung an der Tafel oder ich schreibe da kurz was zu auf und stelle es ins Gut-IP. Gibt es da Einwände, dass wir das so machen? Denn wenn ich jetzt anfange zu improvisieren, bin ich nicht sicher, ob ich dann gleich das schönste Argument finde und vielleicht rechne ich dann lange rum und in Wirklichkeit geht es in 5 Minuten. Das wäre doof. Und in Hauptidealringen ist klar, wie es geht mit diesen Linearkombinationen. Aber ich möchte, dass wir faktorielle Ringe haben. Ich möchte das jetzt nicht abschwächen. Okay, also denke ich darüber nochmal nach. Und schreibe sowas wie wird nachgereicht. Ah, okay. Wunderbar. Ich freue mich, wenn ich was dazu lerne. Hier habe ich dazu gelernt, dass das Argument, was ich da machen wollte, nicht geht. Das ist das Ende von Kapitel 3. Was für Fragen haben Sie? Wenn Sie jetzt so zurückblicken auf die Begriffe, die wir hatten, euklidische Ringe, Hauptidealringe, faktorielle Ringe, ist ganz neu. Was für Fragen wollen Sie jetzt klären oder wofür wollen Sie sich nochmal kurz Zeit nehmen? Vielleicht was für Jean-Luc schreiben, bevor wir Kapitel 4 anfangen. Fällt Ihnen da gerade noch was ein? Ja, dann würde ich sagen, und über Polynome nachdenken. Ich lege schon mal die Wiederholung hin. Zumindest den Anfang, dann können Sie gucken und sich erinnern, das war in der Linie an Algebra dran. So, Kapitel 4. Beschäftigt?
Na, unter anderem deshalb, weil wir sowas haben wollten, wie das Minimalpolynom für Vektorraumhomomorphismen. So, wir sind auf Polynome gestoßen, indem wir irgendwelche Determinanten ausgerechnet haben von merkwürdigen Matrizen. Das waren dann die charakteristischen Polynome, die uns ganz viel sagten über unsere Homomorphismen. Speziell bei Endomorphismen war das dann spannend. Wir haben dann Eigenwerte gefunden und solches Zeug. Aber spätestens, wenn man in Richtung Normalform guckt, dann reicht häufig die Info, die man aus dem
Darauf haben wir vielleicht noch diese Folgen, bei denen nur endlich viele Einträge von 0 verschieden sind. So kam man sozusagen auf die Koeffizienten. Dann gab es ein besonderes Teil, das man definieren konnte, wenn der Koeffizientenring ein Einselement hat. Das war dann das, was wir jetzt mal x nennen. Dann haben wir uns überlegt, wie funktionieren Einsätze. All diese Sachen haben wir in der linearen Algebra gemacht und die wiederhole ich hier nicht. Ich gehe davon aus, dass wir wissen, was ein Polynomring ist, dass wir im Hinterkopf diese Konstruktion haben, aber jetzt einfach mit Polynomen rechnen. Insbesondere gehe ich davon aus, dass wir diese Notation aus der linearen Algebra einfach weiter benutzen. Das heißt, so ein Polynom aus einem Polynomring Rx hat die Form P gleich Summe über irgendwelche AI mal X hoch I. Diese AI kommen aus dem Koeffizientenring und heißen Koeffizienten. Diese Potenzen von X laufen da halt auch rum. Dann haben wir da so einen Leitkoeffizienten. Der Leitkoeffizient gibt uns auch an, welchen Grad das Polynom hat. Das ist nämlich dieser Exponent, der da steht. Okay, lauter solches Zeug. Das haben wir alles in der linearen Algebra schon gemacht. Was haben wir auch gemacht? Wir haben da bei Polynomring über Körpern schon sowas wie Teil mit Rest gemacht. Und wir haben uns überlegt, dass die Menge aller Polynome aus Kx, k war der Körper, über den alles passiert, dass die Menge der Polynome aus Kx, die einen vorgegebenen Endomorphismus als Nullstelle haben, sprich, wenn man den einsetzt, kommt die Oberfläche raus, dass die ein Ideal bildet von Kx. Dann haben wir uns überlegt, dass Ideale von Kx die Form haben, irgendein Polynom mal der ganze Ring. Das heißt, es war ein Hauptideal. Das können wir jetzt so nennen, das wussten wir damals nicht. Und dann haben wir uns dieses Ideal geschnappt, dieses Null-Ideal für den Endomorphismus Alpha, den wir betrachten, und haben einfach gesagt, ja, wir finden ein erzeugendes Polynom. Und dann haben wir uns das normiert und schwupp, das Minimalpolynom. Das heißt, wir haben so einen Ausflug in die Theorie der Hauptidealringe gemacht, aber ohne es zu wissen. In der linearen Algebra. Jetzt wiederholen wir ein paar der Konzepte und wir fangen nach und nach an zu verstehen, warum das da in der linearen Algebra alles so schön funktionierte. Und ich hoffe, dass Sie mir zustimmen, wenn ich sage, damals schon diese ganze Theorie zu entwickeln und überhaupt Ideale zu sprechen, wäre vielleicht nicht so eine gute Idee gewesen. So am Ende des ersten oder Anfang des zweiten Semesters. Okay, ich habe jetzt schon einiges wiederholt. Polynome heißen normiert, genau dann, wenn ihr Leitkoeffizient die 1 des Ringes ist. Der Ring hat eine 1, ansonsten fangen wir gar nicht an, über Polynome zu sprechen. Das Nullpolynom hat lauter Nullen als Koeffizienten. Der Leitkoeffizient, den gibt es sozusagen gar nicht. Und der Grad des Nullpolynoms ist deswegen minus unendlich. Wir haben da einfach irgendwas gesetzt, das kann man auch anders machen, aber man will immer, dass der Grad des Nullpolynoms kleiner ist als alle anderen Grade, die so vorkommen. Und man hat konstante Polynome von Grad 0 und dann halt die interessanten. Was haben wir noch? Wir stellen uns die Elemente des Rings R selber als Polynome vor, als konstante Polynome. Dann können wir nämlich immer davon ausgehen, dass der Koeffizientenring ein Teilring des Polynomrings ist. Nach Konstruktion ist das nicht klar. Es ist sozusagen eine Einbettung. Man hat einen Ring da drin, der isomorph ist zum Koeffizientenring R. Und wir schreiben den Isomorphismus nicht hin, sondern wir tun so, als ob einfach die Koeffizienten selber da drin liegen und schreiben die als konstante Polynome. Was noch? Hier ist jetzt die erste nummerierte Aussage, Bemerkung 4.1. Da wir das auch schon wissen, habe ich das jetzt weder in die Tafel, also möchte ich das weder in die Tafel bringen noch begründen. Wenn wir in einem kommutativen Ring R mit 1 anfangen, dann ist der Polynomring, den wir da basteln, auch kommutativ mit 1. Und dieses 1-Element des Ringes selber funktioniert auch als 1-Element im Polynomring, einfach deswegen, wie die Multiplikation da definiert ist. Das ist auch nicht überraschend. Weiter geht's. Hier haben wir den Einsetzungshomomorphismus. So, mal gucken, kann man das so sehen? Bitte sofort beschweren, wenn man irgendwas nicht lesen kann. Und wenn das wichtig ist, was ich da reingekritzelt habe, dann sage ich da noch was zu. Manchmal ist es auch nicht wichtig, sondern nur für mich. Okay, was passiert beim Einsetzen? Ich habe so ein Polynom der Form Summe über irgendwelche Koeffizienten a, i mal x hoch i. Und jetzt setze ich da was ein. Was mache ich da? Ich nehme ein Element aus einem Ring, der geeignet ist, dass ich da was einsetzen kann. Zum Beispiel eignet sich alles an Ringen, alles was kommutativ ist mit 1 und wovon R ein Teilring ist. Denn dann ist da eine Multiplikation definiert und es ist Potenzieren definiert und ich kann Sachen in Polynome über R einsetzen. das ist eine der einfachsten Situationen, wo das geht. In der linearen Algebra haben wir es ja sogar noch allgemeiner gemacht. Ja, dann setze ich ein, indem ich überall da, wo x steht, das Element hinschreibe, was ich einsetzen möchte. Und dann rechne ich das aus. Ich kann das, weil es oben diesen großen Ring gibt, in dem alle diese Rechnungen definiert sind. Und wenn a das Element ist, das ich einsetze, dann sage ich sowas wie p eingesetzt a oder p von a oder p an der Stelle a. Und das Einsetzen ein Homomorphismus ist, das haben wir nachgerechnet in der linearen Algebra, heißt also, dass das Einsetzen verträglich ist mit der Addition und Multiplikation von Polynomen. Das ist das Einzige, was wir uns an der Stelle nochmal merken müssen. Und zum Schluss, erstmal jedenfalls, bei diesem Wiederholungsmarathon. Wir haben über Nullstellen gesprochen, vorhin in der Wiederholung ja auch schon. Da habe ich erzählt, wie das war. Wir haben da Endomorphismen eingesetzt in die Polynome. Und tatsächlich kann man viel einsetzen. Immer dann, wenn alle Rechnungen, die man dann da sieht, definiert sind, und man das ausrechnen kann, was da steht, oder wenn zumindest klar ist, was das bedeutet, dann kann ich in ein Polynom einsetzen. Und Nullstelle nennen wir das Ding dann, wenn in der Struktur, in der wir da gerade rechnen, das Nullelement rauskommt. Das kann die Nullmatrix sein, das kann der Nullvektor sein, die Nullabbildung oder einfach die Null in irgendeinem Ring oder Körper, der da halt so rumläuft. Das klassische Beispiel, was wir auch aus der Schule kennen, ist, dass wir einfach Polynome haben über Z oder Q oder so und dann irgendeine Zahl einsetzen. Und dann kommt halt die Zahl 0, die reelle Zahl 0 raus. Das sind Nullstellen. Da haben wir auch schon ein bisschen was gesehen in der linearen Algebra. Und dass das mit dem Homomorphismus gerechtfertigt ist, habe ich gerade schon gesagt. Das ist dann zum Thema Wiederholung, Grundwissen, Polynome, alles, was ich hier zeigen wollte. Wir fangen jetzt an, Dinge zu beweisen. Und in den ersten paar Resultaten, da mischen sich Dinge, die wir schon gesehen haben, mit neuen Dingen. Das ist auch zum Wiederholen nicht schlecht, glaube ich. Aber vorher, was brauchen Sie noch? Was möchten Sie noch wissen? Gibt es irgendwo in der Notation Unklarheiten oder darüber, was Sie aus der linearen Algebra wissen dürfen? Oder ist irgendwo was anderes in der linearen Algebra und Sie sind verwirrt und wollen wissen, warum? Okay. Dann kommt jetzt. Moment, ich muss es kurz suchen. Ich habe so ein kleines Lemma mit Eigenschaften von Polynomen über kommutativen Ringen mit 1, beziehungsweise später über Integritätsbereichen, dann können wir auch über sowas wie Einheiten reden. Hier ist das Lemma, Lemma 4.2. Und erstmal verdauen wir, was da steht. Erstmal haben wir einen kommutativen Ring mit 1, das heißt, wir haben so einen schönen Polynomring dazu, der auch kommutativ ist mit 1. Und wir überlegen uns, der Grad eines Produkts von Polynomen ist immer höchstens so groß wie die Summe der beiden Grade der Polynome vorne. Und sowas in der Art kennen Sie schon aus der linearen Algebra. Dann überlegen wir uns, wenn er ein Integritätsbereich ist, dann ist der Grad des Produkts genau die Summe der beiden Grade. So haben wir es in der linearen Algebra bewiesen, denn da haben wir ja nur Polynomringe über Körpern angeschaut, jedenfalls fast nur. Die Körper sind Integritätsbereiche, deswegen haben Sie das da schon gesehen. Was wir dann auch zeigen können, ist, dass der Polynomring über einem Integritätsbereich selber auch immer ein Integritätsbereich ist. Es kommen also nicht im Polynomring auf einmal komische Nullteile um die Ecke, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben. Dann, und das sind vielleicht die wichtigsten beiden Teile und die sind dann auch neu, die Einheiten des Koeffizientenrings sind genau die Einheiten des Polynomrings und die irreduziblen Elemente aus dem Koeffizientenring bleiben irreduzibel, wenn man sie im Polynomring betrachtet. Umgekehrt erwarten wir natürlich, dass da neue irreduzible Elemente im Polynomring dazukommen, nämlich die irreduziblen Polynome. Und das wird der nächste kleine spannende Punkt. Wir haben in der linearen Algebra schon irreduzible Polynome gesehen. Hier wird es ein bisschen anders aussehen, aber die Frage ist, warum ist es in Wirklichkeit dasselbe? Denn ich habe mir in der linearen Algebra natürlich was überlegt, was Sie mit den Mitteln da verstehen konnten, aber es durfte ja nicht anders sein, als das, was wir jetzt machen. Das wäre komisch gewesen. Da kommen wir noch hin. Jetzt beweisen wir erstmal das Lemma. Na, wie gesagt, was in A steht, beziehungsweise in Teil 1 von B, das kennen wir im Prinzip schon. Ich schreibe da eine Rechnung hin und dann schlagen wir da einmal drauf und sehen, was los ist.
Was ist, wenn P oder Q das Nullpolynom ist?
Na, wenn P oder Q das Nullpolynom ist, dann ist das Produkt P mal Q das Nullpolynom. Das hat Grad, Minus und Endlich. Und das ist natürlich kleiner gleich allem anderen, was man da so hinschreiben kann. Und dann ist auch klar, dass in dem Fall B1 gilt. Das heißt, bei A und bei B1 ist nichts zu zeigen, falls P oder Q das Nullpolynom ist. Konventionen haben beim Hinschreiben von Polynomen, Thema Leitkoeffizient und so, weiß ich jetzt, dass an und bm nicht 0 sind. Das sind auch unsere Konventionen. Wir schreiben Dinge, von denen wir wissen, dass sie 0 sind, nicht hin. Darum geht es mir. mal, dieses Ding ist der Leibkoeffizient oder 0. Das kann passieren, wenn R kein Integritätsbereich ist. Aber wenn wir jetzt mal in Teil B gucken, wenn R ein Integritätsbereich ist, dann wissen wir, dass dieses Produkt hier von 0 verschieden ist. Dann muss es also der neue Leibkoeffizient sein. Dementsprechend muss dann der Grad N plus M sein. So, das haben wir jetzt gleichzeitig mit erledigt. Falls R ein Integritätsbereich ist, dann ist AN mal DN ungleich 0 der Leibkoeffizient. Jetzt kommen noch die, wie ich finde, interessanteren Teile 2 und 3, Einheiten und irreduzible Elemente. Ja, legen wir los mit den Einheiten von R. Da steht ja genau dann, da steht eine Einheit oder ein Element von R ist eine Einheit in R genau dann, wenn es eine Einheit in der X ist und ein Element in der X ist eine Einheit genau dann, wenn es in R liegt und dort auch eine Einheit ist. Das steht da alles. Überlegen wir mal kurz, was mit den Einheiten von R los ist. Die Linien Rx und als Einheiten sind sie ein Teiler des 1-Elements von R. Das 1-Element von R ist auch ein 1-Element von Rx. Das Teilen andere Fangerlü. Das Teilen ändert sich nicht. Wenn ein Element ein anderes Element in R teilt, dann auch in Rx. Das liegt da ja alles drin. Und dementsprechend ist klar, dass die Einheiten von R im Ring Rx ihre Eigenschaft, eine Einheit zu sein, nicht verlieren. Viel interessanter ist, was mit den Einheiten von Rx ist, also ob da noch irgendwas Neues dazu kommt. Und das ist mit Einheit und wir sind fertig. Minus unendlich, genau dann, wenn es das Nullpolynom ist. Grad 0, genau dann, wenn man dann nur so ein Absolutglied stehen hat und nichts zu x vorkommt. Und das sind genau die Ringelemente. So interpretieren wir die Ringelemente als konstante Polynome. Alles andere wäre größer, aber aus größeren Zahlen kann ich ja nicht in der Summe 0 basteln. Deswegen. Noch andere Fragen? So haben wir gezeigt, dass wenn wir mit einer Einheit im Polynomring anfangen, dass wir dann über diese Gradformel dahin kommen, dass dieses Polynom in Wirklichkeit aus dem Ring kommt und dort eine Einheit ist. Das heißt, die Einheiten in R und Rx sind wirklich dieselben Elemente. Und jetzt kommt die Irreduzibilität und da sehen wir so ähnliche Ideen nochmal. Es kommt also B Teil 3. Wieder zwei Richtungen. Wir müssen uns überlegen, dass irreduzible Elemente aus R in Rx irreduzibel bleiben. Und, nicht zwei Richtungen, eine Richtung. Wir müssen zeigen, dass Elemente aus R in Rx irreduzibel bleiben. Noch habe ich ja nichts darüber gesagt, was mit den irreduziblen Elementen in Rx los ist. Das kommt später. Machen wir also erstmal mit diesem Teil, der da steht, sei R aus R. Neue Teile dazu kommen, neue interessante Teile, die aus dem Polynomring kommen. Na, die Idee ist so wie gerade. Wir wissen jetzt schon, dass R nicht 0 ist und auch keine Einheit. Die Einheiten in den beiden Ringen sind die gleichen, deswegen ist R jetzt auch im Polynomring keine Einheit, da benutzen wir Teil 2. Mit den Teilern. Die einzigen Teiler in Rx dürfen jetzt Assoziierte und Einheiten sein. Nehmen wir uns also einen her. Wir schreiben mal dieses kleine R als Produkt von zwei Polynomen. Wo wollen wir hin? Wir wollen sehen, dass P und Q in Wirklichkeit Elemente des Rings R sind. Und dann dort, also Teiler von dem kleinen R sind, und da kennen wir die Teiler von dem kleinen R, das sind die Einheiten und die Assoziierten von R. Ja, wir haben den Trick gerade gesehen. Wie kriegt man Polynome runter in den Koeffizientenring, indem man zeigt, dass sie gerade 0 haben oder dass sie das Nullpolynom sind. Nullpolynom geht nicht, keins von den beiden ist 0, denn R ist ja nicht 0. Das heißt, wir können jetzt höchstens noch hoffen, dass es konstante Polynome sind, die von 0 verschieden sind. Und genau da gehen wir hin und wir machen es wieder mit der Gradformel. R kommt aus dem Ring hier, ist nicht 0, hat also Grad 0. Das heißt, an der linken Seite muss Grad 0 rauskommen. Genau wie gerade können wir schließen, dass P und Q Grad 0 haben. Wie gehen wir jetzt weiter? Folgt mit der sogenannten Gradformel. Gradformel ist der Name, den ich da in Teil 1 gerne gebe. steht. Und das ist eigentlich ein super Moment, um aufzuhören. Ich möchte noch eine Bemerkung machen und die mit einer Einladung verbinden. Falls Sie da Interesse haben, können Sie das jetzt nämlich noch schon lieb sagen. Wir tun manchmal so, Stichwort Einsetzen, Nullstellen und so, wir tun manchmal so, als ob wir die Pronome eigentlich als Funktion betrachten. Das tun wir aber nicht. Das ist ein wichtiger Unterschied zu anderen Teilen der Mathematik, wo in dem Moment, wo man ein Pronom sieht, man immer an Funktionen denkt. Bitte machen Sie das hier nicht. Wenn Sie Interesse haben, da mehr darüber zu wissen, sagen Sie es schon lieb oder geben Sie mir irgendwie anders einen Hinweis. In der Algebra, speziell wenn wir mit endlichen Körpern arbeiten, dann kann es passieren, dass Polynome als Funktion aufgefasst dasselbe tun, obwohl es unterschiedliche Polynome sind. Deswegen hier bitte nicht diese Assoziation mit den Funktionen verfolgen. Das kann zu Fehlern führen. Das ist ein Warnhinweis und am Ganzen.